Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Den Predigtext zum Erntedankfest finden wir in diesem Jahr im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 19 bis 23. Das ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt Jesu. Den möchte ich uns erst einmal vorlesen. Jesus sagt: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Wenn dir ein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Ja, lass uns jetzt mit den Augen unserer Herzen sehen, was du uns heute durch dein Wort zeigen willst, damit es hell wird und hell bleibt in unserem Leben. Gib mir die Kraft deines Heiligen Geistes, damit ich nach deinem Willen so rede, wie es dir gefällt, und schenk uns allen diese Kraft, dass wir dein Wort so hören, so wahrnehmen und so auch ins Leben hineinlassen, wie du es haben willst, wie dir es gefällt. Amen. Ja, das Thema, was über unserer heutigen Predigt steht, wie könnte es anders sein? Wir dürfen aus Gottes Fülle leben. Und das habe ich in 5 Schritten entfaltet. Erstens, wir dürfen einsammeln, was Gott wachsen ließ. Zweitens, beim Schätze sammeln geht es um die richtige Perspektive. Drittens, wem vertraue ich die Sorge für mein Leben an? Viertens, Gott will uns reich beschenken. Und fünftens, nur mit den Augen des Herzens, in dem das Licht Jesu leuchtet, sieht man wirklich gut. Ja, vielleicht wundert sich mancher von uns über diesen Predigtext, ausgerechnet heute am Erntedankfest. In diesem Abschnitt aus der Bergpredigt Jesu ist doch weder von Ernte noch vom Danken oder geschweige denn von einem Fest die Rede. Sind wir heute nicht gerade aus diesem Grund hier zusammengekommen? Ist das nicht das Thema, unserem Gott gemeinsam dafür zu danken, dass er wieder eine so reiche Ernte hat heranwachsen lassen? Wir haben sie eben gesehen und sehen es immer noch, sehen die ganze Zeit darauf, auf die Gaben, die jetzt hier vor dem Altar liegen. Und damit sind wir auch schon bei Punkt 1. Wir dürfen einsammeln, was Gott wachsen ließ. Wir dürfen einsammeln, was er uns schenkte. Und dazu gehören freilich auch alle Früchte, die wir nicht auf den ersten Blick sehen, aber umso reichlicher alle Tage in Anspruch nehmen, wie selbstverständlich. Die Früchte, die wir lohnen, die wir Gehalt, die wir Rente oder Pension nennen und als wohlverdient ja aus ja einen in Empfang nehmen, ohne uns irgendwie Gedanken zu machen. Und wenn es mal nicht so geht, dann sind wir am Klagen. Auch dafür zu danken, fordert uns der heutige Tag auf, aufzubrechen aus der Selbstverständlichkeit unserer Anspruchshaltung, die wir uns angewöhnt haben in den über 60 Jahren Friedenszeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit des wachsenden Wohlstands. Und wie, jetzt wird nur etwas weniger. Und genau hier redet uns nun Jesu Wort ganz persönlich an. Ich möchte uns helfen zum rechten Dank am Erntedankfest. Zur rechten Antwort auf alle, ja auf alles Göttliche wachsen lassen und geben und schenken. Jesus zeigt uns den bleibenden Schatz, den wir uns erwerben sollen. Er will uns den rechten Blick schenken und uns helfen, dem rechten Herrn zu dienen, damit unser Leben gelingt und kein Leerlauf wird. Und dann sind wir beim Zweiten. Beim Schätze sammeln geht es um die richtige Perspektive. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Nein, Jesus verbietet keineswegs prinzipiell das Schätze sammeln, aber er fordert uns zum richtigen Sammeln auf. Das Sammeln gehört ja irgendwie zu unserem Menschsein dazu. Ich glaube, die allermeisten Menschen sammeln irgendetwas. außer vielleicht die Paare, die aus Prinzip nicht sammeln, weil sie das eben genau nicht wollen. Und Sammeln ist eines der beliebtesten Hobbys, was da alles gesammelt wird. Briefmarken, Telefonkarten, Bierdeckel, Modellautos, Modelleisenbahnen, Kronkorken, ja, CDs, Bücher und was noch alles. Und ich gebe zu, ich bin selber ein großer Sammler, ich sammle auch gerne ganz viel. Jeder möchte natürlich gerne eine komplette Sammlung haben. Da wird also getauscht und gehandelt, bis seine Sammlung voll ist und gleich beginnt man schon wieder etwas anderes zu sammeln. Freilich, Sammeln macht Freude, aber Sammeln birgt auch Gefahren und Belastungen. Ich habe das jetzt gemerkt, also vor einem Jahr, wenn wir umziehen mussten. Das heißt dann auch Sammlungen reduzieren oder aufgeben, unter Umständen kann man. Aber es bedeutet auch etwas anderes, wenn man nach längerer Zeit in eine Kiste schaut, wo man Gesammeltes aufgehoben hat und merkt, ja, da ist nicht mehr viel von übrig. Das Gesammelte ist zerfallen, weil es den Zahn der Zeit nicht überstanden hat. Und das war zur Zeit Jesu kaum anders als heute. Ein kostbares Samt- oder Seidenkleid etwa hält auch heute nur so lange, wie es vom Mottenfraß verschont bleibt. Das Wort, das wird ja hier mit Rost übersetzt, heißt eigentlich wörtlich Fraß oder Wurmfraß oder Holzwurm. Aber all diese Übersetzungen laufen auf ein und dasselbe hinaus. Während die Motten die kostbaren Stoffe zerfressen, tut der Rost dasselbe mit Metallen, der Holzwurm, mit dem Holz wertvoller Möbel oder Vorratstruhen. Und was diese Zerstörer übrig lassen, finden die Diebe. Dagegen sind auch die heute in großer Vielfalt angebotenen Schutzmittel und Diebstahlsicherungen nur ein ganz schwacher Trost für eine ganz begrenzte Zeit. Reiche Leute haben viel Angst. Ihre Villen sind mit Alarmanlagen gesichert und manchmal sogar noch durch private Wachleute. Die erdgeschossigen Fenster mit Gittern geschützt. Und auch viele einfache Wohnungen und Häuser werden heute schon mit aufwendigen Sicherungsanlagen bestückt und beschützt. Verständlich, werden Sie sagen. Ist es auch. Aber all diese Dinge zeugen eben von der Angst um unser Hab und Gut und um die eigene Sicherheit. Wir tragen Sorgen um unser Wohlstandsleben, um das, was wir meinen, uns aufgebaut zu haben und versuchen uns abzusichern mit verschiedenen, ganz unterschiedlichen Versicherungen, für die wir viel Geld jeden Monat ausgeben. Unser Erspartes soll möglichst sicher angelegt werden, damit es nicht von Inflation oder irgendwelchen Krisen gefährdet wird. Wir gehen auf Nummer sicher. Die Sorge um unser Leben erfordert viel Mühe. Wir stecken viel Zeit und viel Geld an. Unsere Gedanken sind stark darauf ausgerichtet, abzusichern, zu versichern, die nötige Sicherheit zu bieten. Viel Zeit und Einsatz ist nötig, um die vermeintliche Sicherheit zu nehmen. Und damit sind wir beim Dritten. Wem vertraue ich die Sorge für mein Leben an? Meine Versicherung, den Gitterstäben von meinen erdgeschossigen Fenstern oder meine Alarmanlage. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Dieser Satz ist nur allzu wahr. Die Sorge um die Lebens- und Haushaltsführung kann uns in der Tat ganz in Beschlag nehmen, dass wir nur noch damit beschäftigt sind. Wie kriege ich meine ganzen Dinge irgendwie unter? So unter, dass sie mir bewahrt bleiben. Meine Dinge, die ich mir geschaffen habe, gesammelt habe. Wir freuen uns zwar an dem, was wir uns geschaffen haben, was uns gehört und gefällt, aber wie schnell ist es geschehen, dass nicht mehr uns etwas gehört, sondern dass wir selbst unseren Schätzen gehören. Wir haben uns selbst aufgegeben und unseren Schätzen anbefohlen. So ähnlich hat es ein bedeutender Geschäftsmann vor längerer Zeit einmal gesagt, früher bildete ich mir ein, ich hätte ein Geschäft, hat er gesagt. Je älter ich werde, umso klarer wird mir, dass das Geschäft im Grunde mich ist. Da bleibt oft nicht einmal Zeit, daran zu denken, wie vergänglich alle irdischen Güter und Geschäfte sind. Jesus muss uns mit nüchternem Ernst daran erinnern, dass alles, was wir uns hier in dieser Welt aufbauen, was wir hier zusammentragen, in vielerlei Weise gefährdet und vergänglich ist und spätestens, wenn wir diese Welt verlassen, müssen wir all das auch loslassen. Die Vergänglichkeit der Erntefrüchte hier, Obst, Gemüse, Getreide, Das ist uns allen klar. Manches ist morgen schon nicht mehr genießbar. Nach kurzer Zeit wird alles vergehen. Aber auch unsere liebsten Wertgegenstände, unsere gesammelten Schätze werden wir zurücklassen müssen. Den letzten Weg können sie uns nicht begleiten. Unser letztes Hemd hat keine Tasche. Jesus will uns mit seiner Warnung bestimmt nicht die Freude an unseren angesammelten Schätzen nehmen, die ja letztlich auch Gottes Gaben sind, die er uns auch zur Verfügung stellt, dass wir uns daran freuen sollen. Dass wir uns daran freuen sollen, die auf ihn abgeben sollen und austeilen sollen. Ja. Wie auch alle Erntegaben hier, wenn wir sie auf rechtmäßige Weise erworben haben, freilich. Aber er will und muss unter allen Umständen verhindern, dass wir über das Sammeln von irdischen Schätzen das Sammeln des bleibenden Schatzes versäumen. Deshalb fordert uns Jesus auf, Schätze zu sammeln, die unvergänglich sind, die keinen Motten-, Rost- oder Diebstahlschutz benötigen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Was sind nun die Schätze im Himmel? Sind das die guten Werke, dass ich einem Wohnsitzlosen weitergeholfen habe, dass ich einem gebrechlichen Menschen die Wohnung putze oder für ihn einkaufe, dass wir unsere kranke Oma pflegen? Wenn das diese Schätze wären, würden wir Jesus bestimmt missverstehen. Es geht nicht darum, gute Taten zu sammeln, das wäre ja wieder ein Schätze sammeln, die wertvolle Münzen, die man in ein Album aneinander reiht. Wir können kein Sparbuch für gute Taten im Himmel eröffnen, darum geht es überhaupt nicht. Kein Bankkonto ist gefragt, auf dem unser Guthaben etwa ständig stiege, wenn wir gute Taten tun, sondern eine geänderte Lebenseinstellung, eine geänderte Grundeinstellung ist hier gefragt. Alles, was wir in den Himmel mitnehmen können, das muss uns einmal klar sein, alles, was wir in den Himmel mitnehmen können, das sind wir selbst. Jesus ruft seine Jünger und damit auch uns dazu auf, sich selbst verändern zu lassen. Verändern euch. Durch die Kraft des Heiligen Geistes lasst euch verändern. So wachsen Früchte und Schätze, die unvergänglich sind. Früchte des Heiligen Geistes. Früchte, die uns der Heilige Geist selbst hineinlegt in unser Leben, wenn wir das zulassen. Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld. Galater 5, Vers 22 schreibt Paulus davon. Und besonders intensiv schreibt er im 1. Korintherbrief davon. 1. Korinther 13, Vers 13. In der Ewigkeit bestehen bleiben der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Früchte des Heiligen Geistes. Um diese Schätze sollen wir uns mühen. Sie lassen uns Christus ähnlicher werden. Legt uns dieser Schatz am Herzen, dann werden unsere Sorgen bald anderen Dingen gelten, als nur der Absicherung unseres Sparkontos und unseres Hausstandes, unserer Sammlung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, ruft uns Jesus einige Verse weiter zu. Gott will für unsere Kleidung und für unsere Nahrung sorgen. Da sind wir beim vierten. Gott will uns reich beschenken. Gott will uns reich beschenken. Das ist sein Hauptanliegen. Aber unser Herz muss auch auf seine Schätze ausgerichtet sein. Wir haben ja meistens nur unsere Schätze im Blick. Das, was wir uns meinen, erwerben zu können. Aber Jesus möchte, dass wir auf seine Schätze ausgerichtet sind. Denn wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Unser liebster Schatz zieht unser Herz an sich. Unser Schatz bestimmt die Ausrichtung unseres Herzens. Das Auge ist das Licht des Leibes, sagt Jesus weiter. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Das Auge steht hier als Bild für unser Herz, für unsere ganze Herzenseinstellung. Haben wir unsere Augen geöffnet, dann können wir sehen und es ist hell um uns. Mit geschlossenen Augen sehen wir gar nichts, es ist dunkel, es bleibt finster. Mit unseren Augen setzen wir uns den Einflüssen von außen aus. Schauen wir in den Tag hinein, ist es hell und wir nehmen alles wahr. Schauen wir in die Nacht hinaus, können wir nichts erkennen. Haben wir also offene Augen und leben im Tag, so können wir unseren Weg vor uns klar erkennen und das Ziel in der Ferne schon wahrnehmen. Da sind wir beim fünften. Nur mit den Augen des Herzens, in dem das Licht Jesu leuchtet, sieht mein Los. Sie kennen ja sicher die Geschichte vom kleinen Prinzen. Da heißt es, nur mit dem Herzen sieht man gut. Und ich habe es einmal so genannt, nur mit den Augen des Herzens, in dem das Licht Jesu leuchtet, sieht man wirklich gut. Das Bild Jesu sagt uns, unser ganzes Inneres, unser Herz soll wie ein wachsames Auge sein, das dem Licht Gottes entgegenschaut, mit dem wir unseren Weg und unser Ziel sehen können. Und zwar über das hinaussehen können, was wir ständig vor Augen haben, was uns ständig verblendet oder ständig, sagen wir mal, im Finstern hängt, weil es so zugemauert ist von unseren Sachen, die wir selber angelegt haben, für uns und für sonst nicht. Dieses vom Licht Gottes geleitete Auge kann durch den blendenden Glanz unserer Wohlstandswelt hindurchgehen, hindurchschauen. Das bietet uns Jesus an, einen Blick, der hindurchschaut, durch das, was uns ständig den Blick verbauen will. Es entlarvt den falschen, den vordergründigen Glanz der Diesseitigkeit. Es ernüchtert vom Rausch des irdischen Schätzesammels. Es befreit vom falschen Saugen. Was passiert, wenn? Es gibt Menschen, die nur dafür leben, für diesen einen kurzen Satz, was passiert, wenn? Und ständig versuchen, diese Frage in allen möglichen Richtungen zu beantworten. Nur in einer nicht. Was passiert, wenn ich sterbe? Auf diese Antwort hat er nämlich keine, auf diese Frage hat er nämlich keine Antwort. Es lässt sich nicht, dieses Auge, das Gott befreit hat von diesen Dingen, lässt sich nicht von Irrlichtern wenden, denn es trägt das wahre Licht in sich. Das Auge unseres Herzens blickt klar und schaut um die Kurven unseres Lebens. Wenn es sich dem wahren Licht des Lebens aussetzt und in diesem Licht lebt, Jesus sagt ja von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Nur Jesus ist das wahre Licht und diesem Licht muss ich mich ganz aussetzen, um wirklich sehen zu können. Es geht also um die Machtsphäre, in der ich mich aufhalte. Es geht um den rechten Herrn. Im Vers unmittelbar im Anschluss an unseren Predigtext sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wegzukommen von der Macht der Gier und des Besitzes ist nur möglich, wenn wir uns ganz der Macht Gottes unterstellen. Wenn wir Gott wirklich den Herrn unseres Lebens sein lassen und ihm dienen. Wenn ein Herrschaftswechsel in unserem Leben stattgefunden hat und die Herrschaft wirklich Jesus hat. Vorsicht! Es gibt auch da noch Fallen, zu sagen, die Herrschaft hat Jesus, aber es gibt so einen ganzen Bereich, in dem habe ich erstmal das Sagen. Dann kann ich Jesus auch nochmal fragen, was er davon hält. Aber Herrschaftswechsel heißt wirklich Herrschaftswechsel in allen Bereichen des Lebens. Auch in den Bereichen, wo ich bisher meinte, da muss ich etwas absichern. Was passiert, wenn? Was soll ich dann tun, wenn das passiert? Dann kann ich sagen, was passiert, wenn? Jesus, du weißt, was dann passiert. Jeden Tag erfahren wir den Reichtum seiner Güte und Liebe an uns selbst. Und ganz besonders deutlich erkennen wir seine Liebe an der Gabe seines Sohnes Jesus Christus, den er für uns in den Tod gegeben hat. Damit wir erfüllt ist, damit wir beständiges Leben haben. Dem kein Tod und keine Verwesung etwas anhaben kann. Gott reinigt uns durch das Blut Jesu, sodass wir für immer in seiner Nähe leben können. In seiner Macht und Kraft. Das ist sein Hauptgeschenk, sein wichtigstes Geschenk. Was passiert dann? Wenn ich aber nicht mehr bin. Dann passiert, wenn ich hier mit Jesus gelebt habe, dass ich dann alles bekomme. Alles, was Gott gehört, sein Reich. Und das ist ganz wichtig, dass wir das heute neu festmachen. Ist Gott unser Herr, dann stehen wir auch in seinem Dienst. Dann arbeiten wir am bleibenden Schatz, an der Veränderung unseres Herzens. Stehen wir in seinem Einflussbereich, dann lernen wir, unseren Besitz recht zu gebrauchen, zu teilen, zu geben und auch zu helfen. Abzugeben von dem Reichtum, den Gott in unser Leben hineinlegt. Bei den Juden erzählt man sich die Geschichte von König Monobas von Adiabene, der zum Judentum übergetreten ist vor vielen tausend Jahren. In dem Jahr, als eine Hungersnot im Land herrschte, verteilte Monobas alle seine Schätze unter die Armen. Da ließen ihm seine Brüder ausrichten, deine Väter haben Schätze gesammelt und die Schätze ihrer Väter gemehrt. Du aber, du hast deine und ihre Schätze verstreut. Monobas erwiderte: Meine Väter haben Schätze für unten gesammelt. Ich dagegen sammle sie für oben. Sie haben ihre Schätze an einem Ort aufbewahrt, an dem Menschenhände sie regieren können. Ich aber sammle dort Schätze, wo keine Menschenhand regiert. Meine Väter haben Schätze gesammelt, die keinen Nutzen bringen. Ich dagegen, ich sammle Schätze, die Nutzen bringen. Meine Väter haben Schätze an Geld gesammelt. Ich dagegen sammle Seelenschätze. Meine Väter haben Schätze für andere gesammelt. Ich sammle Schätze für mich selbst. Meine Väter haben Schätze in dieser Welt gesammelt. Ich aber sammle Schätze für die zukünftige Welt. Ja, Gott möge uns allen schenken, dass wir durch sein Licht im Herzen erleuchtet unseren Schatz wirklich bei ihm suchen. Dass wir beschäftigt sind mit seinem Schatz, mit dem Sammeln seines Schatzes. Dass das unser Leben ausfüllt. Und dann gönnt er uns das andere auch noch so nebenher. Dann können wir ihm heute am Erntedankfest und auch an jedem neuen Tag recht danken, weil wir wissen, dass es eigentlich Gott ist, der uns alle Tage unseres Lebens, auch durch schwere Zeiten hindurch, überreich beschenkt. Erntedankfest ist jeden Tag. Bitte dran denken. Und das größte Geschenk steht ja noch aus, weil wir dürfen uns jetzt schon darüber freuen und nachher wollen wir es im Abendmahl, ich sage jetzt einfach mal so in der Kleinstversion, vorweg feiern. Nämlich, dass wir in seiner Herrlichkeit ewig bei ihm feiern. Dass wir seine Herrlichkeit erleben dürfen. Dass wir in seiner Herrlichkeit eine Ewigkeit lang sein dürfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.